Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der großen Saisonvorschau von Kreisab. Wir nehmen alle 19 Bundesligisten genau unter die Lupe und heute sprechen wir mit drei Journalisten aus der lokalen Presse über die Teams, die an der A2 beheimatet sind. Los geht's der Reihe nach von Westen nach Osten mit der TSV Hannover-Burgdorf und dazu begrüße ich von der neuen Presse Simon Lange. Hallo Simon.
Hallo Sascha, grüß dich.
Ja, gucken wir mal etwas zurück in den Sommer 2009. Das überrascht dich jetzt vielleicht ein bisschen, aber du wirst wissen, da ist man gerade in die Bundesliga aufgestiegen, sicher zunächst mit dem Ziel Klassenerhalt, um sich dann nach und nach zu etablieren. Und jetzt hat man in der vergangenen Saison im EHF Cup gespielt und war erst Sechster, jetzt Achter. Oft sagt man ja, dass das Umfeld manchmal der sportlichen Entwicklung da nicht folgen kann. Wie ist das denn in Hannover?
Also zunächst einmal kann ich mich gut an den Aufstieg erinnern. Das war nämlich mein erstes wirkliches Reckenspiel, was ich aktiv begleitet habe und worüber ich geschrieben habe. Das war damals sensationell und die Entwicklung war dann natürlich auch immer positiv. Sie haben sich immer verbessert in der darauffolgenden Saison, haben natürlich erst gegen den Abstieg gekämpft und wie du erwähnt hast, letztes Jahr, vorletztes Jahr sich für den Europapokal qualifiziert. Die Wahrnehmung war zunächst, ja, ich möchte nicht sagen kritisch, aber wie der Name schon sagt, TSV Hannover-Burgdorf, die kommen eigentlich aus Burgdorf, was ja eine kleine Ortschaft in der Nähe von Hannover ist, und haben den Namen Hannover mit in den Vereinsnamen genommen. Das heißt, sie sind ja in der Stadt mittlerweile aber angekommen. Sie haben sich Recken getauft und auch die örtliche Presse und in der öffentlichen Wahrnehmung heißen sie jetzt die Recken. Das heißt, es ist eine durchaus positive Entwicklung.
Muss man denn Angst haben, trotz all dieser positiven Entwicklung, dass der Mann, der damit hauptverantwortlich für ist, nämlich Benjamin Chaton, und da gab es ja auch schon Gerüchte in Richtung Rhein-Neckar-Löwen, eher früher als später eine neue Herausforderung sucht?
Die Befürchtung, denke ich mal, war jetzt noch nicht so groß und so akut. Natürlich gab es Gerüchte, dass die Rhein-Neckar-Löwen an ihm interessiert seien. Tatsache ist, dass es aber nie eine konkrete Anfrage gab von den Löwen. Vielleicht eben auch deswegen, weil er bei uns einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat, jetzt gerade im Januar nochmal für 4 Jahre bis 2018. Wer weiß, ob er bis 2018 tatsächlich hier ist, aber von ihm war es ein Signal, vom Verein war es ein Signal, dass er gute Arbeit leistet. Und ich denke schon, dass wir hier noch einige Jährchen Freude an ihm haben werden. Denn er ist, wie du sagst, der wichtigste Mann hier.
Es gibt sicherlich auch schlechtere Orte als Hannover, um zu leben und zu arbeiten. Und auf jeden Fall hat er es geschafft, den Handball ja richtig salonfähig zu machen, da was den Hannover Scorpions trotz eines Meistertitels im Eishockey ja nie wirklich gelungen ist, um den Vergleich mal heranzuziehen. So oder so, die Doppelbelastung in der vergangenen Saison hat schon ihre Spuren hinterlassen, trotz der guten Arbeit im Umfeld.
Definitiv. Es ist ja immer die viel zitierte Doppelbelastung, wie du auch sagst. Die Recken hatten unheimliches Verletzungspech im Laufe der Saison. Und in der Hinserie haben sie es, glaube ich, eigentlich noch ganz gut hingekriegt. Standen auch immer so auf Platz 6, 7, 8. Haben Schaffhausen in der Qualifikation ausgeschaltet. Fast locker, kann man sagen. Und umso größer war dann die Erwartungshaltung für die Gruppenphase. Da ging es dann aber Schlag auf Schlag im Februar und März zusammen mit der Liga. Und da konnten sie das offenbar körperlich nicht mehr so leisten, haben es allerdings auch sportlich sich im Grunde selber zuzuschreiben, dass sie dann da früh gescheitert sind.
Was hat dich im Gegensatz dazu denn überzeugt? Denn ein 8. Platz ist ja trotzdem als Erfolg zu werten für so einen Verein.
Ja, gar keine Frage. Im Nachhinein ist das keine schlechte Saison, ein 8. Platz. Wie ich vorhin erwähnt habe, sie haben sich seit dem Aufstieg immer verbessert. Jetzt so ein Mini-Knick nach unten von Platz 6 auf 8, aber das ist in Wahrheit immer noch ein großer Erfolg. Die Verantwortlichen betonen ja, sich dauerhaft unter den ersten 10 zu etablieren. Insofern ist das vollkommen okay, wenn dieses verletzungstechnisch gewesen wäre, sicherlich noch mehr drin gewesen wäre. Hätten sie vielleicht auf Augenhöhe mit Melsungen spielen können.
Wenn ich mir jetzt die Abgänge so anschaue, muss ich sagen, da ist jetzt niemand dabei, dem man eine Träne nachweint. Oder siehst du das anders?
Wir haben ja auch Spieler während der Saison verloren. Also Alvaro Ferrer, der war jetzt nur für ein halbes Jahr da. Aufgrund der Verletzungsmisere haben sie den geholt. Der hat in ein, zwei Spielen mal sein Können aufblitzen lassen, mehr hat er aber auch nicht gezeigt. Insofern braucht man dem tatsächlich nicht hinterher zu trauen. Ich glaube, Verlust ist immer noch Tamás Mokshay, der Ende Dezember, Anfang Januar gegangen ist in seine Heimat. Der war einfach unheimlich wichtig mit seiner Ruhe und Erfahrung und sportlich, trotz seines Alters, war er auch noch wertvoll. Insofern ist das eine Person, der man schon hinterher trauern möchte. Borut Matkowsek ist auch während der Saison gegangen. Das war einfach ein kleiner Junge noch, in Anführungsstrichen, der mit der großen Handballwelt nicht klargekommen ist. Und Gustav Rüdergaard ist man sicherlich zwiegespalten. Er war absoluter Publikumsliebling, bei den Medienleuten auch sehr beliebt. Hat immer vollen Einsatz gezeigt, aber ja, war irgendwann auch nicht mehr so gefragt bei Christopher Nordmeier. Abwehrspezialist, musste dann immer aufgewechselt werden, wenn es dann in den Angriff ging, beziehungsweise andersrum eingewechselt werden. Hatte dann auch Verletzungspech. Also insofern ist Rüdegaard so der Name, bei dem man in Hannover sagt, schade eigentlich.
Diese Abwehrspezialisten, die sterben ja auch nach und nach ein bisschen aus. So kann man das, glaube ich, gut analysieren. Ja, die Neuzugänge auf der anderen Seite, die haben es allerdings in sich. Also Olafur Gudmundsson, das ist ein großes Talent für den linken Rückraum, den hat man verpflichtet. Dazu kommen zwei Nationalspieler mit Kai Häfner und Sven-Sören Kristoffersen, auch wenn die zuletzt nicht immer im Kader mit dabei gewesen sind. Aber trotzdem, das ist schon eine Hausnummer, denn die sind beide sehr flexibel einsetzbar und verstärken den Kader dadurch ja auch in der Breite enorm.
Das ist richtig. Im letzten Jahr hatten wir einen Kader von 13 Profis. Jetzt sind es, glaube ich, 14, 15. Müsste ich sogar lügen. Definitiv haben wir mehr Variabilität im Rückraum. Der Gudmundsson kann auch Rückraummitte spielen. Christoffersen links und Mitte. Kai Häfner Rückraum rechts. Das ist schon eine große Auswahl, die Trainer Christopher Nordmeier jetzt hat. Zusätzlich zu den anderen Spielern, die ja auch nicht schlecht sind. Und es ist, glaube ich, unheimlich wichtig, dass die Recken jetzt diese Bandbreite haben, weil sie in der vergangenen Saison auch oft gerade im Angriff recht behäbig und teilweise ideenlos wirkten. Also es war ein solides Angriffsspiel, aber es fehlte immer so der Überraschungsmoment. Und jetzt ist natürlich die große Hoffnung da, dass das mit den Neuen dann doch etwas kniffliger wird für den Gegner.
Wie optimistisch bist du denn, dass so ein Christoffersen wieder zurück in die Spur findet? Denn der hatte ja im letzten Jahr und auch die Zeit davor immer mal so das ein oder andere körperliche Problem da in Berlin.
Ja, hat er jetzt gerade auch muskuläre Probleme so im Beckenbereich. Man hat jetzt die letzten 2, 3 Spiele, glaube ich, nicht mitmachen können. Ist aber wohl optimistisch, dass er zum Saisonstart fit ist. Ist eine Unbekannte, kann man nicht sagen, inwiefern er wieder auf die Beine kommt, ob er topfit sein wird zum Saisonstart oder im Laufe der Saison. Ich glaube, einen kaputten Spieler hätten die Recken nicht geholt. Insofern, der ist jetzt auch noch nicht so alt. Ich glaube schon, dass der hier fit sein kann und dann definitiv auch eine Verstärkung sein wird.
Kai Häfner, siehst du den eher auf rechts außen? Denn mit Runar Karason und Jan-Fiete Buschmann hat man ja durchaus zwei ordentliche Linkshänder da im Rückraum.
Das stimmt, Runar Karason ist allerdings noch in der Reha nach seinem Kreuzbandriss. Der kommt erst im November zurück und dann wird er sicherlich auch Anlaufzeit gebrauchen. Fiete Buschmann hat man aufgrund dieser Verletzung doch nochmal einen Vertrag gegeben. Aber auch Fiete ist körperlich immer, sage ich mal, sensibel für Verletzungen. Das heißt, er hat auch immer irgendwas. Insofern glaube ich, Kai Häfner da schon im rechten Rückraum die erste Wahl.
Sensibel für Verletzungen. Höre ich zum ersten Mal, aber finde ich nicht schlecht. Werde ich mir auf jeden Fall merken. Also dann fassen wir mal zusammen. Ein gutes Duo im Tor. Jede Position doppelt besetzt. Kader in der Breite auf hohem Niveau verstärkt. Keine Doppelbelastung wie letzte Saison. Das klingt verdammt gut. Für dich auch?
Das klingt gut und ich glaube auch, dass die Recken sich wieder verbessern werden in der Tabelle. Ich weiß, du fragst mich ja, glaube ich, nachher noch
nach einem konkreten
Platz. Aber zumal die Jungs auch heiß sind darauf, wieder Europapokalluft zu schnuppern. Ich habe gestern erst mit Torge Johansson drüber gesprochen, dem neuen Kapitän. Er hat gesagt, die Jungs, die dabei waren und mehr oder weniger früh gescheitert sind, sind alle heiß drauf, zu zeigen, dass sie es besser können.
Was hat denn der Verein dann offiziell als Ziel ausgegeben? Oder hält man sich da bedeckt und ist dann eher zurückhaltend?
Man hält sich bedeckt. Also das Wort Europapokal wird im Grunde nur in den Mund genommen, wenn sie darauf angesprochen werden. Offiziell geben sie, glaube ich, die Zielsetzung aus, unter den ersten 10 zu landen, also einen einstelligen Tabellenplatz zu holen. Insgeheim schiebt man sicherlich ein bisschen weiter nach oben und man erhofft sich mehr. Der Bernd Gessert, der Hauptsponsor, der sagt jedes Mal oder regelmäßig Champions League, Platz 3. Das ist, glaube ich, unrealistisch, aber so als Fernziel in ein paar Jahren, warum nicht?
Dann kommen wir zu der Frage, die du eben so halbwegs schon beantwortet hast. Welcher Platz wird es denn für Hannover konkret?
Muss ich mich auf einen Platz festlegen oder darf ich auch zwei Plätze nennen?
Ah, ich bin so frech und fordere sozusagen einen konkreten Platz.
So, also letztes Jahr Platz 8, deswegen mindestens Platz 7, vielleicht 6, aber ich glaube dann doch eher 7.
Okay, sehr schön. Das ist mal eine Ansage, mit der ich mich anfreuen kann. Simon, das war es schon. Kurz und schmerzlos sozusagen. Ich hoffe, es war auch für dich eine nette Sache und wir sprechen uns dann im Laufe der Saison nochmal. In der Zwischenzeit geht es natürlich weiter mit unserer großen Vorschau. Und als nächstes Team steht der SC Magdeburg im Blickpunkt und auch dort will man hoch hinaus. Wie hoch, das klären wir gleich. Von Hannover geht es weiter Richtung Berlin mit Zwischenhalt in der ehemaligen Bördelandhalle beim SC Magdeburg. Und ich freue mich, Jeanette Beck von der Volksstimme begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo.
Ja, ich muss jetzt gleich zu Beginn mal eine Frage stellen, die mir förmlich auf der Seele brennt. Warum spielt der SC Magdeburg eigentlich immer gegen den THW Kiel so überragend gut und dann oft gegen die kleinen Teams der Liga teilweise richtig schlecht? 3 Punkte gab es gegen den Meister. Dann zum Vergleich eine Niederlage beim Bergischen AC, zu Hause gegen Göppingen, gegen Wetzlar oder dann sogar mit 10 Toren gegen Melsungen. Wird man da nicht manchmal völlig verrückt, wenn man da an der Seitenlinie steht?
Ja, das kann man wohl sagen. Also das sind die Spiele mit den größten Emotionen. Das ist schon seit jeher so. Vielleicht liegt das auch, würde ich mal ketzerisch sagen, an Alfred Gislason, dem ehemaligen Trainer der Magdeburger. Vielleicht ist deswegen auch der SCM immer so besonders motiviert, den Kiel zu schlagen. Und das ist, also zumindest in der BTEC-Arena ist das der Lieblingsgegner so für den SCM geworden. Ja, und wenn man dann sieht, dass dann teilweise bei den in Anführungsstrichen kleinen Vereinen die Konzentration manchmal fehlt oder also die Big Points eigentlich genommen werden und die Pflichtaufgaben oder Hausaufgaben nicht erfüllt werden, das ist schon ziemlich nervig, das stimmt.
Jetzt hast du eine Erklärung schon geliefert mit Alfred Gislason und dieser vielleicht besonderen Rivalität. Es gab ja auch den einen oder anderen Spieler, der vom SCM mal zum THW gewechselt ist. Ich erinnere mich an Henning Fritz zum Beispiel. Christian Sprenger war auch dabei. Ja, manchmal denkt man irgendwie, der SCM braucht so eine besondere Herausforderung oder eine spezielle Stimmung in der Halle, um das Maximum aus sich herauszuholen. Oder sehe ich das als Außenstehender exklusiv so?
Das mit der Stimmung würde ich so nicht unterstreichen, weil die Stimmung ist, egal welcher Gegner da ist, da brennt eigentlich immer die Luft. Die Magdeburger Fans sind so, dass die auch bei den vermeintlich kleineren Vereinen voll mitgehen und sobald attraktiver Tempohandball geboten wird, sind die sofort da. Ich denke, dass das beim SCM viel auch daran liegt, dass sie sich für gewisse Spiele kommen sie über Kampf und da können sie sich auch, sag ich mal, ja, besonders motivieren, da wachsen sie über sich hinaus. Aber das kann man eben nicht jedes Wochenende oder, weiß ich, wenn die englischen Wochen sind, Mittwoch, Samstag, das funktioniert nicht. Dazu sind sie einfach nicht in der Lage. Dazu haben sie meiner Ansicht nach nicht die Klasse.
War das vielleicht auch einer der Gründe, warum Frank Carstens dann gehen musste? Für alle, die es nicht mehr so im Kopf haben, die Zusammenarbeit ist Ende Dezember beendet worden. War das für dich auch nachvollziehbar, dass man ihn entlassen hat?
Schwer zu sagen, ja, nachvollziehbar war schon. Irgendwie mussten sie reagieren. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass es nicht mehr so funktioniert hat, wie man sich das vorstellt, dass er vielleicht auch nicht die Mannschaft mehr so erreicht hat. Da spielten viele Dinge von außen rein, die man so vielleicht im ersten Moment nicht gesehen hat. Aber ich denke, dass der Wechsel richtig war und auch zur richtigen Zeit kam.
Ein bisschen verbraucht hat er sich vielleicht, oder?
Ja, verbraucht würde ich das jetzt auch nicht nennen. Es ist wirklich bisschen schwer zu sagen. Also da ging die Meinung auch ein bisschen auseinander. Ich hatte mir dann selber versucht, ein Bild zu machen und denke mal, dass das auch ein bisschen mit der Person Frank Carsten zu tun hat. Meiner Meinung nach hat er so seine Grenzen auch erreicht gehabt mit der Mannschaft. Er hat sie sicherlich auch vom Platz 11 damals auf Platz 6 in der ersten Saison, das war ein riesengroßer Schritt. Aber so die letzten 10% hat er nicht aus der Mannschaft rauskitzeln können.
Dann kam auf jeden Fall Uwe Jung-Andreas bis zum Saisonende. Jetzt hat dann Geir Svensson übernommen, der vorher Bregenz in Österreich trainiert hat. Da sollte es auch mit der Sprache keine Probleme geben. Hat ja auch in den
Nein.
90ern mal beim LTV Wuppertal in der Bundesliga gespielt. Hast du schon mit ihm sprechen können und was für ein Typ ist er?
Ja, ich habe mit ihm sprechen können, schon damals als der Wechsel, der stand ja schon im Frühjahr fest. Da habe ich die ersten Male mit ihm telefoniert, da war er ja noch Trainer in Bregenz, also spricht fließend Deutsch, überhaupt keine Sprachprobleme. Ja, und was ist er für ein Typ? So ein typischer Isländer, würde ich mal sagen. Sehr ruhig, besonnen, so wirkt er auch an der Außenlinie, spricht sehr viel mit den Athleten, ist aber so nach außen hin jetzt nicht unbedingt die Plaudertasche, also kriegt von ihm keine, sag ich mal, 1A-Analyse. Da hätte er sich im Moment noch zurück, kann aber auch sein, dass es damit zusammenhängt, weil er noch neu ist.
Dann gucken wir doch mal, welche Veränderungen es im Kader gab. Außer dem Wechsel im Tor, wo Gary Eilers den Verein ja Richtung Minden verlassen hat und dafür Jannik Rehn aus Silkeborg gekommen ist. Espen Lee Hansen wäre da sicher noch zu nennen für den linken Rückraum. Hast du den in Vorbereitungsspielen schon sehen können?
Ja, am Wochenende war ja das Miesner-Turnier in Ilsenburg bei uns im Harz. Da war ja mit THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen auch gewachsene oder gewaschene Konkurrenz dabei. Also die Spiele habe ich alle selber gesehen und muss schon sagen, ja, dafür, dass er jetzt vielleicht 4 Wochen dabei ist, macht er sich schon sehr gut. Wirkt auf dem Spielfeld relativ klein. So, ich hatte mal den Eindruck, er wäre nur so 1,90, ist aber so, wenn man genau hinschaut, doch 1,96. Also ist ein sehr kompakter Spieler, so physisch. Und hat, was mir sehr gut gefällt, den Blick vom Nebenmann. Also Yves Gravenhorst als Außen hat gesagt, so viele Bälle, wie er in der kurzen Vorbereitungszeit in den Testspielen bekommen hat, hat er von Esten Diansen, hat er in der ganzen Saison letztes Jahr nicht bekommen. Ist sicherlich überspitzt, aber da kann man sich so ungefähr vorstellen. Also er hat auch den Blick für den Nebenmann.
Also denkst du, das könnte richtig gut passen da mit den beiden?
Ja, das denke ich. Also nicht nur mit den beiden, mit dem Außen, sondern auch die Anspieler am Kreis. Das funktioniert schon ganz gut und er ist mutig. Also da diese einfachen Tore aus dem Rückraum, die uns vielleicht letztes Jahr gefehlt haben, die dürften kommen.
Wo siehst du denn noch Nachbesserungsbedarf oder gibt es gar keinen?
Doch, den gibt es sicherlich, aber das ist ja auch alles eine Frage des Geldes. Also das ist ein solider Kader. Die Positionen sind doppelt solide besetzt, so würde ich das jetzt mal sagen, aber diese absoluten Spitzenleute, diese individuelle Stärke oder Spitze, die fehlt.
Ist aber vielleicht besser, wenn man sich die nicht leistet, oder?
Ja, das hat ja die Erfahrung, sag ich mal, bei dem einen oder anderen Verein ja gezeigt. Da sind die Magdeburger dank des ehemaligen Bankers Marc Schmidt, der ja früher in einer Bank gearbeitet hat, also der passt ganz genau auf und sagt lieber, ja, also nicht so ja in die Vollen gehen, was die Finanzen anbelangt oder auf Schulden vielleicht ausgehen, sondern das ist alles solide untersetzt und ungedeckte Schecks, sagt er immer, das ist sein Running Gag, gibt's bei ihm nicht.
Das ist auch schon ein Thema, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, denn die finanzielle Entwicklung des Vereins ist sehr, sehr positiv. Es gab vorher Schulden von über 2 Millionen Euro, die sind jetzt auf Restschulden von nur noch 100.000 Euro gesunken. Das ist wirklich grandios in der kurzen Zeit, das muss man wirklich sagen, denn die Mannschaft hat ja auch sportlich immer einen ganz guten Eindruck gemacht in den letzten Jahren. Dazu wurden 3.400 Dauerkarten verkauft, das ist ein neuer Vereinsrekord. Ja. Das sind schon sehr gute Aussichten für den Club.
Das sehe ich genauso. Also der STM sieht sich immer als Leuchtturm des Ostens und so geht man dann auch bei der Sponsorensuche, denke ich mal, daran. Also es sind sehr viel mittelständische Unternehmen, sehr viel auch aus der Region und sozusagen Kleinvieh macht auch Mist. Also da wird viel Klinken geputzt eben in der Region, um die Gewachsenheit zu demonstrieren und man stellt sich da lieber auf breite Füße, als sich von 3, 4 Großsponsoren, die Erfahrung durften wir auch schon machen inzwischen, wie das aussieht, wenn die mal wegbrechen, dann ist eben gleich ein Riesenloch und das will man nicht nochmal haben und deswegen stellt man sich da lieber auf breiteren Füßen und ich glaube, genaue Zahl kann ich jetzt gar nicht sagen, aber im letzten Jahr haben sie, sage ich mal, was gerade diese Mittelstandsgeschichte anbelangt, diese kleineren Sponsoren haben sie nochmal richtig zugelegt. Ich glaube 90 oder 100 sind dazugekommen, das weiß ich jetzt nicht genau.
Spürt man denn auch Euphorie im Umfeld, also bei den Fans? Du hast sicherlich die ein oder andere Stimme dann ja auch am Wochenende gehört.
Das war ja beim Saisonauftakt schon zu merken, der war am vergangenen Donnerstag. Da waren 4.100 Leute in der GTEC Arena, also so viel gab es überhaupt noch nie. Und das Spiel, der Anpfiff musste eben verschoben werden um eine Viertelstunde, weil ja, haben nicht damit gerechnet, dass so viel zum Saisoneröffnungsspiel, wo es um nichts ging, gegen Skjern gekommen sind. Also es war schon gigantisch, das muss ich wirklich sagen. Und also die Leute sind heiß, die haben Hunger und gieren natürlich auch nach Erfolgen, die es ja mal gegeben hat. Und ja, und man hofft einfach, dass man ja mit den Neuzugängen und dem neuen Trainer ja diese berühmten 10%, die noch gefehlt haben, um vielleicht ganz oben in der Spitze mitzuspielen, dass die in diesem Jahr vielleicht kommen könnten.
Das klingt sehr nach Aufbruchsstimmung, aber war denn die Euphorie in Magdeburg jemals weg, wenn du sagst, da ist eigentlich immer gute Stimmung in der Halle?
In der Halle hat die Stimmung schon funktioniert, aber in der Zeit eben, als der Trainerwechsel anstand, da war schon sicherlich im Umfeld die Kritik auch laut geworden. Also wie lange sollen wir denn noch warten und immer wieder und sie packen es einfach nicht, diese Big Points zu holen und da wird dann das Umfeld schon ein bisschen ungeduldig und die Kritik dann auch ein bisschen lauter. Ja, die ganz schlimmen Zeiten zu 2007, 2008, wo es eben wirklich man kurz vor der Insolvenz war, also die sind, daran möchte man sich gar nicht mehr erinnern, also das waren schlimme Zeiten und da waren viele Fans bewegt, also die leben hier in Magdeburg, die leben einfach Handball und die gehen da mit und wenn die wollen sehen, dass die jungen Leute mit dabei sind, da gibt es ja auch immer wieder welche, die wurde ja dieses Perspektiv Team in Magdeburg auch gegründet, wo auch Herr Svensson den Auftrag hat, die Perspektivkader mit an den Bundesliga-Kader ranzuführen. Das ist ein konkreter Auftrag sogar in seinem Arbeitsvertrag. Und das wollen die Magdeburger sehen. Ihre Jungs und so, aber gleichzeitig eben auch, wissen sie auch, dass 3, 4 Neuzugänge dann eben auch nötig sind, Spitzenleute, um eben oben mitzumischen.
Wer ist denn aus deiner Sicht der Schlüsselspieler für die nächste Spielzeit?
Nee, also das kann, würde ich jetzt nicht sagen wollen. Also die Mannschaft ist das da, das bleibt weiter so.
Gut, dann bräuchte ich von dir noch einen konkreten Platz, wo es denn am Ende dann hinführen wird.
Platz 6.
Das klingt für alle SCM-Fans, glaube ich, nach einer wieder sehr, sehr guten Saison, zumindest wenn man einer Expertin glauben darf. Aber mir scheint, dass das alles gut aufgestellt ist und die Truppe ist relativ eingespielt, das muss man ja auch sagen, ein guter Start, und dann könnte es mit einem Europapokalplatz durchaus klappen. Europäisch dabei ist bereits der aktuelle Pokalsieger, die Füchse aus Berlin. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Jeanette, und sage bis zum nächsten Mal hoffentlich. Es war eine Menge los, worüber wir sprechen konnten, und sicherlich auch bei den Füchsen Berlin. Also dranbleiben. Unsere letzte Station an der A2 liegt in Berlin bei den Füchsen, die ganz aktuell aufgrund einer nicht unwichtigen Personalie im deutschen Handball im Mittelpunkt stehen. Darüber, aber vor allem natürlich über die sportlichen Aussichten, spreche ich mit Sebastian Kaiser von der Bild Berlin. Ich grüße dich.
Hallo.
Ja, ich habe es bereits angedeutet, beim DHB hat man einen neuen Nationaltrainer gesucht. Es war schon seit ein paar Tagen kein Geheimnis mehr. Jetzt ist es auch offiziell, zunächst in einer Doppelfunktion für ein Jahr und dann, so ist es zumindest geplant, bis 2017 mit Option bis 2020 wird Dago Sigurdsson der Nachfolger von Martin Heuberger. Was hältst du davon, zunächst mal aus Sicht der Nationalmannschaft und dann aus Sicht der Füchse Berlin?
Also aus Sicht der Nationalmannschaft, glaube ich, ist es eine perfekte Lösung. Da kann man dem DHB nur gratulieren. Das ist ein super Trainer, der in den letzten Jahren bewiesen hat, was er gerade mit jungen Leuten anfangen kann. Und genau das ist ja auch das Konzept, was der DHB mit seinem Vizepräsidenten, muss man ja da schon sagen, Bokanning an der Spitze, ja auch in den nächsten Jahren umsetzen will mit dem Ziel Olympiasieg 2020. Davor hat man noch die Heim-WM in Deutschland. Geht, wie gesagt, nur über einen Neuanfang mit jungen Leuten. Da gibt es ja auch schon eine ganze Menge mit Paul Drucks, mit Fabian Wiede, die ja auch in Berlin spielen, die von Bob Hanning geformt wurden, dann weitergegeben wurden an Dago Sigurdsson in die erste Mannschaft. Und insofern ist das eine Konstellation, wo sich der Vizepräsident, der jetzt die ganzen Sachen im Grunde genommen einleitet und auf den Weg bringt, und der neue Bundestrainer kennen, sich schätzen. Jeder weiß, was er vom anderen zu halten hat. Und das ist natürlich eine ideale Konstellation, wo irgendwelche Nebenkriegsschauplätze untereinander schon von vornherein ausgeschlossen sind. Die andere Sache ist, wo es mir eben immens leid tut, dass Dago Sigurdsson Bundestrainer ist, ist natürlich aus Sicht der Füchse, weil, wie gesagt, ich kann mich ja nur wiederholen, die Personalie Sigurdsson auch für die Füchse ein absoluter Glücksfall war, als er damals gekommen ist und er die Füchse bis ins Halbfinale der Champions League geführt hat. Da kann man nicht den Hut tief genug ziehen. Und wir können nur hoffen, dass Bob Hanning dann bei der Trainersuche für Berlin ein ähnlich glückliches Händchen hat und einen Mann holt, ja, der im Grunde genommen die Arbeit nahtlos fortsetzen kann. Also dass es natürlich ein bisschen anders laufen wird, ist klar, weil Menschen sind unterschiedlich, Philosophien sind unterschiedlich. Und ich hoffe einfach, dass die Füchse jetzt keinen Schaden davontragen, dass Dago A in dem ersten Jahr ja Doppelfunktion hat. Und in der freien Zeit, in der Nationalmannschaftspause, die es ja 2, 3 Mal im Jahr gab, wo er dann praktisch die Füchse Nachwuchsspieler zu Hause formen konnte, das kann er jetzt nicht, weil er jetzt als Bundestrainer beim Nationalteam ist, was natürlich schon ein Nachteil für die Füchse ist. Insofern hoffe ich, dass das möglichst unproblematisch alles über die Bühne geht und der Schaden für die Füchse nicht ganz so groß wird.
Stehen da schon Namen im Raum, was die mögliche Nachfolge von Sigurdsson in Berlin angeht?
Also sagen wir mal so, ich würde mich jetzt wundern, wenn Bob Hanning in seinem Kopf noch keine Namen hätte. Offiziell gehandelt oder in der vorgehaltenen Hand gesprochen wird jetzt über Namen eigentlich noch nichts. Ich habe jetzt hier auch noch nichts gehört. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Bob Hanning ähnlich vorgeht wie bei Dago Sigurdsson, den damals kein Mensch kannte, den er einfach aus dem Hut gezaubert hat. Ein junger Kerl, ich glaube, der war damals 37 oder 36 Jahre alt, der aus Österreich kam, der dort Bundestrainer war, Personalunion auch schon mal praktisch Nationalmannschaft und Club betreut hatte mit Bregenz und danach eben, wie gesagt, Berlin. Ich glaube schon, dass er Vorstellungen hat, aber ich weiß jetzt nicht, ob er diese Lösung nochmal bevorzugt, ein absolutes Greenhorn in die ja nun auch offensichtlich die stärkste Liga der Welt zu holen. Einmal hat er mit diesem Risiko voll auf richtig gelegen, eben mit Sigurdsson. Aber vielleicht geht er auch einen anderen Weg. Also fest steht wohl, dass die Füchse kein Geld in die Hand nehmen wollen. Also einen Lubomir Franjes, der auch als Nationaltrainer gehandelt wurde, aus Flensburg rauszukaufen, das wird mit Sicherheit nicht passieren. Sei denn, es kommt jetzt noch irgendein Megasponsor und legt die Kohle auf den Tisch. Aber prinzipiell wollen die Füchse kein Geld ausgeben für einen neuen Trainer, also keine Ablösesumme. Ja, vielleicht Lukas Jadarusic, den ich mir als Bundestrainer gewünscht hätte, der ist auf dem Markt. Vielleicht gibt es da ja irgendeine Möglichkeit. Der ist natürlich auch vom Gehalt her dann allerdings nicht billig, aber ist eben ein Trainer mit einer ganz, 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 ganz hohen Qualität.
Interessanter Name. Ihr habt es zuerst gehört, hier bei Kreisab. Lukas Jadarusic könnte ein Kandidat werden, was die Füchse Berlin betrifft. Ja, das ist interessant, das werden wir natürlich sehr intensiv verfolgen. Jetzt hat Frank Steffel, der Präsident, von einer sehr schmerzhaften Entscheidung gesprochen. Du hast jetzt ein bisschen dargelegt, warum das auch so ist, die er schweren Herzens getroffen hat. Konntest du in den letzten Tagen mit Steffel sprechen? Und falls ja, wie hat er dir gegenüber die Situation geschildert?
Also ich selber habe mit Frank Steffel nicht gesprochen, weil ich jetzt hier auf anderen Baustellen unterwegs war. Aber im Grunde genommen hat er den Kollegen allen dasselbe erzählt. Also es haben ja mehrere Zeitungen mit ihm gesprochen und da kam immer wieder genau das zum Ausdruck, was du auch gerade gesagt hast, was es ja auch in der Pressemitteilung gab, dass es eben eine unheimlich schwere Entscheidung war. Aber ich meine, wenn er wirklich die Macht hätte zu sagen Nein, hätte er einfach mal Nein sagen müssen. Also alleine schon zum Wohle der Füchse. Es ist in den letzten Monaten und ja, im letzten Monaten kann man schon sagen, auch eingerissen, dass sich alles, habe ich so den Eindruck, im Handball Deutschland alles so ein bisschen auf den Füchsen ausruht. Also da kommen die Nachwuchsspieler von den Füchsen in die Nationalmannschaft, da ist der Popanning als Manager der Füchse Berlin, auf einmal dann auch noch Vizepräsident des DHB und jetzt sitzt der Vizepräsident des DHB mit dem Bundestrainer zusammen auf der Bank bei den Füchsen Berlin. Das ist also im Grunde genommen schon sehr füchselastig jetzt, die ganze Sache. Und ich habe nicht den Eindruck, als würden da irgendwelche anderen Mannschaften da hineindrängen, was ich jetzt schade finde. Was aber passieren wird ist, und was ja auch schon passiert ist, dass eben sich die ersten Vereine dann negativ äußern und sagen, ja, jetzt sitzt eben, wie ich es gerade gesagt habe, der Vizepräsident mit dem Bundestrainer auf einer Bank. Was soll das denn? Und ja, die haben alle die Möglichkeit gehabt in den letzten Monaten, die Handballweichen in Deutschland auch nach ihren Gutdünken ja, zu stellen. Und Bob Hanning war immer für Anregungen offen. Anscheinend hat es keiner gemacht. Das hätte ja auch, was weiß ich, der THW Kiel sagen können. Okay, hier habt ihr Alfred Gislason, der kann Bundestrainer machen. Vielleicht will er sogar, auch in Doppelfunktion. Aber ist alles nicht gekommen. Also insofern, es hat sich wohl niemand so richtig von den anderen Vereinen in die Verantwortung gedrängt, das für den deutschen Handball zu tun. Und das ist schon so ein bisschen schade. Vielleicht täusche ich mich auch, aber das ist zumindest der Eindruck, den ich habe.
Es ist auf jeden Fall, egal wie man es dreht, eine sehr, sehr interessante Konstellation, so kann man es, glaube ich, sagen. Siehst du denn die Rolle von Bob Hanning ähnlich kritisch, wie das in der Öffentlichkeit ist, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe? Ja, hast du schon so ein bisschen so ein kleines Füchseherz und sagst, gut, die anderen Vereine hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, was zu tun. Sie haben es eben nicht getan. Dann kann man das ja nicht alles so negativ auslegen Richtung Bob Hanning und Füchse.
Genau so ist es. Also Fakt ist, das hat jetzt mit Füchse Herz oder nicht Herz nichts zu tun. Fakt ist, dass Bob Hanning schon natürlich ein sehr dominanter Mensch ist, der auch möglichst alle Stränge in seinen Händen halten möchte und auch mit Sicherheit bestimmen möchte, wo der Hase langläuft. Aber man muss natürlich auch sagen, dass er die besten Ideen hat, dass er sich am intensivsten wahrscheinlich von allen um den deutschen Handball kümmert. Der Mann steht, was weiß ich, morgens um 5 auf mit Handball und geht abends um 12 oder noch später ins Bett mit Handball. Er hat auch in seiner Zeit als Manager, wo er auch schon in den DHB so ein bisschen mit reingeschnuppert hat, immer noch Jugendtraining gemacht. Er hat die A-Jugend immer weiter gepusht und hat ja auch, ich glaube, 3-mal in Folge mit der A-Jugend den deutschen Meistertitel geholt. Also er ist zu irgendwelchen kleinen Turnieren und Spielen gefahren mit Nachwuchsleuten und so weiter und so fort. Also er hat schon immer das große Ganze des deutschen Handballs gesehen und nicht nur immer die Profiabteilung bei seinen Füchsen oder eben nur die Bundesliga gesehen, sondern er hat immer den Weitblick gehabt. Und daraus haben sich natürlich auch Konzepte entwickelt, haben sich Ideen entwickelt, aufgestaut natürlich über Jahre, weil er, wie gesagt, nicht in den Gremien war, zu sagen hatte offiziell. So, und jetzt, wo er an der Macht ist, jetzt mal überspitzt gesagt, als Vizepräsident, hat er natürlich auch bestimmte Möglichkeiten, die ihm vorher nicht zur Verfügung standen. Und dass er die jetzt natürlich versucht, irgendwie ein bisschen auszuspielen, ins Laufen zu bringen, das ist ja nur allzu verständlich. Also da muss ich sagen, seine Zeit ist gekommen. Das Konzept, was er hat, ist mit Sicherheit nicht das schlechteste. Planen kann auch er den Erfolg nicht, das weiß er auch. Aber es ist zumindest ein Weg und viele Alternativen zu seinem Weg, sind wir wieder bei der vorhergehenden Frage, habe ich in den letzten Monaten nicht gesehen.
Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Er ist auf jeden Fall jemand, der den Handball richtig lebt. Und das kann man ihm, glaube ich, dann doch nicht zum Vorwurf machen. Dann lass uns doch mal von dieser Geschichte wegkommen, ein bisschen auf das Sportliche schauen. Es war eine sehr erfolgreiche Saison für die Füchse Berlin, trotz einiger Verletzte, Pokalsieg, Final Four im EHF Cup, Fünfter in der Liga. Das ist auf jeden Fall grandios. Jetzt gab es, was den Kader angeht, einige Veränderungen. Markus Riechwien war immerhin schon seit 2006 in Berlin, der spielt jetzt in Schaffhausen. Außerdem ist mit Smöre Christoffersen ein Spieler nach Hannover gegangen, der auch relativ lange schon in Berlin gewesen ist. Glaubst du, gerade dieser Abgang ist die beste Lösung für beide Seiten?
Also erstmal muss ich sagen, grandiose Saison würde ich jetzt mal nicht behaupten. Also die Füchse haben schon Saisons gehabt, wo sie in der Bundesliga Dritter waren und im Halbfinale der Champions League gestanden haben. Das war, glaube ich, eine grandiose Saison. Jetzt muss man sehen, der Pokalsieg hat natürlich vieles übertüncht. Der Pokalsieg ist ein toller Erfolg, ist riesig, aber die Füchse haben als erste Mannschaft im Grunde genommen, als erste deutsche Mannschaft es geschafft, den EHF-Pokal nicht zu gewinnen. Also in den letzten 9 Jahren haben immer deutsche Mannschaften den EHF-Pokal gewonnen. Die Füchse hatten das Turnier sogar in eigener Halle und haben es nicht geschafft gegen eine Konkurrenz, die jetzt meines Erachtens nach nicht unbedingt übermächtig war. Und in der Liga hat man schon so ein bisschen den Anschluss an die ersten 2, 3 Mannschaften verloren. Das muss man einfach sagen. Also wie gesagt, beim Pokalsieg toll, super Erfolg, hochverdient. Klasse, dass sie das geschafft haben, aber das andere hat dann alles so ein bisschen drunter gelitten unter der Dreifachbelastung. Und wie gesagt, ein Halbfinale Champions League ist natürlich immer noch was viel Größeres als ein Viertelfinale oder eben ein Final Four, besser gesagt. Das war es ja demzufolge auch ein Halbfinale im zweitklassigen EHF Cup. Was die Abgänge angeht, ja, Smöre Christoffersen tut mir ehrlich gesagt weh. Glaube ich auch, dass das nicht einfach zu verkraften sein wird. Man darf nicht vergessen, Caromero macht weiter, obwohl er ja jetzt schon wieder in der Vorbereitung sehr verletzt war. Er ja auch selbst sagt, dass er ein körperliches Wrack ist, dass er im Grunde genommen gar nichts mehr so richtig heile ist. Vor allem die Knie nicht, und auf die kommt ja nur im Handball auch an. Sehr, sehr schwierig. Markus Riechwien hätte ich kein Problem gehabt, ihm als Nummer 2 auch noch einen Vertrag zu geben. Also hat mich auch ein bisschen überrascht, dass man ihn, der sich ja wirklich den Hintern aufgerissen hat für die Füchse seit Zweitliga-Zeiten, das war ja nur neben Petr Stoche das letzte Urgestein in der Mannschaft aus dieser zweiten Liga, dass man den nicht nochmal irgendwie ein Jahr an sich gebunden hat. Das fand ich persönlich ein bisschen schade. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Willi Weihrauch diese Sache mit EHF Cup und wieder der Doppelbelastung national mit Meisterschaft und Pokal, dass er das so gut auffangen kann. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, der Nachwuchsweg der Füchse hat sich ja in den letzten Jahren immer ausgezahlt. Und da schauen wir einfach mal, wie das dann wird. Und jetzt ist ja mit Petar Nenadic noch ein Serbe gekommen, der wohl in den Testspielen jetzt einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, wo man sich echt freuen kann. Ist natürlich ein anderer Mann als Bartolomej Jaška, der jetzt ausgefallen ist, verletzt und der auch noch die gesamte Hinrunde fehlen wird. Und ich glaube einfach, dass die Füchse da schon gut beraten sind oder gut beraten waren, dann Nenadic zu holen, auch wenn es ein anderer Typ ist. Vorteil könnte natürlich sein, dass man in der Rückrunde dann die Gegner mit 2 Systemen überraschen kann. Einmal, wenn Jaška mit seiner Dynamik auf dem Feld ist und auf der anderen Seite dann, wenn Nenadic kommt, der halt ein bisschen öfter wirft. Und da schauen wir einfach mal, was da rauskommt. Also ich glaube, dass es eine spannende Saison wird für die Füchse und dass man da mit Sicherheit auch wieder unter die ersten 5 kommen kann.
Gute Besserung übrigens an dieser Stelle an Bart Jaška, wie ich finde, ein sensationell toller Spieler, dem ich unglaublich gerne zugucke, der in den letzten Jahren ein bisschen mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte. Einen Youngster hast du eben schon angesprochen, Willi Weihrauch. Es gibt noch 2 andere, die hast du auch schon genannt, nämlich Paul Drucks und Fabian Wiede. Muss man ein wenig Sorge haben, dass die beiden vielleicht verbrannt werden? Bei Wiede vielleicht nicht ganz so sehr. Der hat auch letztes Jahr die ganze Saison schon durchgehalten, alle 34 Spiele in der Liga gemacht. Aber Drucks steht schon enorm im Fokus.
Paul Drucks steht enorm im Fokus. Das ist der, ich würde jetzt mal sagen, Ziehsohn von Bob Hanning. Paul Drucks ist allerdings auch, und das ist immer das, was ich nicht verstehe, dass man ihn so viel spielen lässt, teilweise mit 3 Spielen am Wochenende, 2 in der Jugend, 1 bei den Profis. Man muss echt aufpassen, dass man den Jungen nicht verheizt. Also er hat jetzt schon 2 Verletzungen gehabt in der vergangenen Saison, die auch alle nicht ohne waren. Und da muss man schon gehörig aufpassen, dass er wirklich dosiert eingesetzt wird, dass er an dieses Profileben in Ruhe rangeführt wird. Und ich wünsche den Füchsen, dass sie erkennen, dass eben Paul Drucks vielleicht kein Mann für 3 Spiele am Wochenende ist, sondern lieber für 1, das aber dann richtig, bevor er sich irgendwann mal was Schlimmeres tut und dann ja vielleicht länger ausfällt und dann nie zu dem Topspieler wird, der er vom Talent her ohne Zweifel werden kann. Also der kann mit dem, was er drauf hat, mit den Anlagen in der Handballwelt, nicht nur in Europa oder in der Bundesliga, wirklich in der Handballwelt ein ganz großer werden. Der hat es echt drauf. Und wenn er jetzt die letzte Saison auch schon durchgespielt hätte, dann müssten wir uns, glaube ich, jetzt schon fragen, wie lange bleibt er denn noch in Berlin? Weil irgendwann kommen dann die reichen Vereine, wedeln mit den Geldscheinen. Und dann ist, glaube ich, Paul Drucks der Erste, der die Füchse aber ganz schnell verlassen wird.
Dann hoffen wir doch mal, dass er sich so langsam in den Vordergrund spielt und die Füchse Berlin noch ein bisschen was von ihm haben. Jetzt haben wir fast alle Aspekte besprochen. Wie lautet denn deine konkrete Prognose, was die Platzierung angeht für die Füchse?
Ich glaube, dass Mannheim, Kiel natürlich und Flensburg in dieser Saison immer noch stärker sind als die Füchse. Spannend wird sein, wie der HSV Hamburg, der nun doch wieder in der Liga spielen darf, zu meiner Überraschung, das ganze Sieg weggesteckt hat. Da sind ja auch ein paar namhafte Abgänge dabei gewesen. Ich glaube, dass es zwischen dem HSV Hamburg, den Füchsen um Platz 4 gehen wird. Hoffe natürlich, dass die Füchse dann auch Platz 4 erreichen. Und dann denke ich, man muss ja natürlich immer den Verlauf sehen. Das lässt sich jetzt hier aus der Kalten schwer sagen. Prinzipiell wäre das dann eine gute Saison, wenn sie Vierter werden. Alles, was mehr als Platz 4 ist, wäre sensationell mit der Truppe. Und ja, ich lege mich einfach mal fest, die Füchse werden Vierter.
Das ist doch eine klare Aussage. Eine Sache komme ich fast zum Abschluss nicht herum. Und zwar geht es um die neuen Trikots. Die, sagen wir es mal so, durchaus wild daherkommen. Hast du schon eines bestellt?
Natürlich nicht, weil wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen in der Neutralität verpflichtet und muss ein bisschen aufpassen. Ich würde weder in einem Füchse-Trikot noch in einem Alba-Trikot oder in einem anderen Trikot rumlaufen, wenn ich über diese Mannschaften schreibe. Aber selbst wenn ich kein Journalist wäre und Fan wäre, ich würde mir dieses Trikot, glaube ich, nicht kaufen. Also dann könnte ich auch mich im Fundus der Bundeswehr bedienen. Also sehr streitbar, aber die Füchse, da kommen wir wieder zu Bob Hanning, haben es wieder geschafft, dass über sie geredet wird. Über dieses Trikot wird geredet. Sie sind wieder in den Medien. Taktisch nicht ganz unklug. Und insofern, denke ich, kann man mit diesem Trikot von Füchse-Seite aus garantiert leben. Es sieht natürlich so ein bisschen aus wie Military-Stil. Für die Füchse auch nichts Neues. Bob Hanning nicht, aber Dago Sigurdsson hatte vor 2 Jahren, glaube ich, war es im Trainingslager schon mal so ein paar Militäreinheiten mit den Jungs durchgeführt. Da hätten die sich gar nicht umziehen brauchen, wenn sie dann damals die Trikots von heute schon gehabt hätten. Also da ging es auch mit der Knarre in der Hand und so ein bisschen Gotcha spielen und so weiter. Also das wäre auch in den Trikots ohne weiteres möglich gewesen.
Vielleicht können sie die zur nächsten Runde Gotcha ja wieder anziehen. Ich bin auf jeden Fall beruhigt, dass du dir das nicht bestellt hast. Bedanke mich bei dir und möchte darauf hinweisen, dass man sich an Kreisab auch beteiligen kann. Einfach auf Facebook vorbeischauen unter facebook.com/kreisab oder uns bei Twitter schreiben @kreisab.de. Das war's mit der heutigen Sendung von der A2. Geht es in den Südwesten? Ich hoffe, dann seid ihr auch wieder mit dabei. Bis dann.